Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Maienmonat ist Marienmonat. In vielen Kirchen werden Maialtäre errichtet, Marienandachten gehalten und in nicht wenigen Wallfahrtsorten beginnt die Saison. Manch einer rümpft angesichts der Marienfrömmigkeit in der katholischen Kirche vielleicht die Nase und fragt sich, ob das alles nicht zu viel der Ehre für die Gottesmutter ist. Doch was bedeutet Maria eigentlich für uns heute? Ist sie das einfache Mädchen aus Nazareth oder doch die Königin des Himmels? Ist sie die gehorsame Jungfrau oder aber die kritische Jugendliche, die auch mal nachgefragt hat, wie all das geschehen soll? Unsere Sendung wirft den Blick auf unterschiedliche Formen der Marienverehrung und stellt auch einige Gruppen vor, denen Maria mehr bedeutet als eine Heilige unter vielen. Ich bin Jan-Hendrik Stehns, schön, dass Sie dabei sind. Marienverehrung in der katholischen Kirche, das ist ein zum Teil recht kontroverses Thema, das aber auch eine Reihe von Missverständnissen enthält. So konnte ich zum Beispiel noch gestern Abend in einem Buch über Symbole in der katholischen Kirche lesen, dass die wörtlich Anbetung Mariens ein Charakteristikum der katholischen und der orthodoxen Kirche sei. Was hier als harmloser Übersetzungsfehler gedeutet werden kann, hat zum Teil verheerende Auswirkungen auf falsche Vorurteile. Aber auch mit den Texten von innigen Marienliedern haben manche Zeitgenossen so ihre Probleme. Ich kann mich da beispielsweise noch an ein Marienlied erinnern, das wir als Messdiener immer die Torte genannt haben. Wunderschön prächtige, hohe und mächtige. Mit dieser Bildsprache konnte unser damaliger Pfarrer wenig anfangen. Liebende haben da allerdings weniger Probleme mit. Wenn der Mann zu seiner Frau sagt, mein Mäuschen, heißt das ja auch nicht, du hast ein graues Fell, oder? Die Bedeutung Mariens in der katholischen Theologie allerdings klingt da schon ein wenig nüchterner. Mehr dazu gleich hier im Domradio. Domradio, das Thema. Tochter Zion, Mutter der Kirche, geheimnisvolle Rose, starker Turm Davids. Diese bisweilen etwas blumige Bezeichnungen gelten einem jungen jüdischen Mädchen, das vor 2000 Jahren lebte. Die Gottesmutter Maria ist Thema dieser Sendung. Doch was sagt die Kirche eigentlich in ihren offiziellen Dokumenten über sie aus? Matthias Peter hier mit den Antworten.
Vier lehramtliche Festlegungen der Kirche zu Maria gibt es. Bereits beim Konzil von Ephesus im 5. Jahrhundert erhielt Maria den Titel Theotokos, Gottesgebärerin. Etwa zur gleichen Zeit folgten die Glaubenssätze über die vom Heiligen Geist gewirkte Empfängnis Jesu und die immerwährende Jungfrauschaft von Maria. Erst rund 1500 Jahre später folgten die Dogmen von der Erbsündenfreiheit der Maria und ihrer leiblichen Aufnahme in den Himmel. In der Bibel erwähnt das Lukas-Evangelium Maria am häufigsten. Zentral ist natürlich ihre Begegnung mit dem Engel zu Beginn des Evangeliums.
Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden.
Marias Verlobter Josef ist in diesem Verständnis nur Jesus Adoptivvater. Schon im 2. Jahrhundert formuliert die Kirche, dass Jesus geboren ist vom Heiligen Geist aus der Jungfrau Maria, lateinisch natus ex virgine. Allerdings weist Papst Benedikt XVI. In seinem Buch Einführung in das Christentum darauf hin, dass die Gottessohnschaft Jesu nicht darauf beruht, dass Jesus keinen menschlichen Vater hatte. Denn die Gottessohnschaft, von der der Glaube spreche, sei kein biologisches, sondern ein ontologisches Faktum. Die Kirche will damit dem Missverständnis vorbeugen, Jesus sei nur ein halber Mensch oder ein halber Gott, sondern eben beides, wahrer Mensch und wahrer Gott. Wenn der Gottessohn aber mit seinem Tod im Verständnis der Kirche die Menschen erlöst hat, wie groß ist dann der Anteil der Maria an dieser Erlösung? Über eine sogenannte Miterlöserschaft haben Theologen lange diskutiert. Das Zweite Vatikanische Konzil drückt es so aus.
Deshalb wird die selige Jungfrau in der Kirche unter dem Titel der Fürsprecherin, der Helferin, des Beistandes und der Mittlerin angerufen. Das aber ist so zu verstehen, dass es der Würde und Wirksamkeit Christi, des einzigen Mittlers, nichts abträgt und nichts hinzufügt.
Das Konzilsdokument Lumen Gentium würdigt die herausragende Rolle der Maria im Heilsgeschehen. Doch die Frage einer Miterlöserschaft entscheidet die Kirchenversammlung nicht endgültig. Gleichzeitig betonen die Konzilsväter, dass Maria das Urbild der Kirche ist und als Mutter der Kirche damit Vorbild für alle Gläubigen.
Dieser Kult, wie er immer in der Kirche bestand, ist zwar durchaus einzigartig, unterscheidet sich aber wesentlich vom Kult der Anbetung, der dem Mensch gewordenen Wort gleich wie dem Vater und dem Heiligen Geist dargebracht wird, und er fördert diesen gar sehr.
Die Verehrung der Gottesmutter unterstützt also das Konzil, unterscheidet aber genau zwischen der Anbetung, die es nur für Gott geben kann, und dem Anrufen der Maria als Heilige. Die jahrhundertelange Volksfrömmigkeit mit Marienandachten, Rosenkranzgebeten und vielen Formen der Verehrung sieht die Kirche grundsätzlich positiv. Allerdings,
die Theologen und die Prediger des Gotteswortes ermahnt sie aber eindringlich, sich ebenso jeder falschen Übertreibung wie zu großer Geistesenge bei der Betrachtung der einzigartigen Würde der Gottesmutter sorgfältig zu enthalten.
Das Konzil mahnt also einen gesunden Mittelweg bei der Marienverehrung an. Die Bedeutung der Maria für die Kirche und eine zunehmende Marienverehrung seit der Neuzeit unterstreichen die beiden Dogmen von 1854 und 1950. Papst Pius XI. Verkündete das Dogma von der unbefleckten Empfängnis der Maria 1854. Bei diesem Lehrsatz steht die Elternschaft der leiblichen Eltern der Maria außer Frage. Die Besonderheit ist jedoch, dass in diesem Verständnis Gott Maria vom ersten Augenblick ihres Daseins von der Erbsünde bewahrt hat. 1950 verkündete dann Papst Pius XII. Den bislang letzten Lehrsatz über Maria.
Es ist ein von Gott geoffenbartes Dogma, dass die immerwährende Jungfrau Maria, die makellose Gottesgebärerin, als sie den Lauf des irdischen Lebens vollendete, mit Leib und Seele zur himmlischen Glorie aufgenommen wurde.
Das Dogma bezieht sich damit auf eine Glaubensüberzeugung, die im Kern schon seit dem 6. Jahrhundert besteht. Dabei geht es darum, dass das, was an allen Menschen bei der Vollendung am Ende der Zeiten geschieht, bei Maria vorweggenommen worden ist. Sie lebt nach ihrem Tod schon in einer neuen, verklärten, sogenannten leibseelischen Einheit in der Gegenwart Gottes. Und dieses Bei-Gott-Sein, das erhofft die Kirche für alle Menschen.
Die Bedeutung der Maria für die katholische Kirche. Matthias Peter fasste zusammen. Und wie das genau in der Praxis in der katholischen Kirche aussieht, dazu gleich mehr hier bei uns im Domradio.
Marienmonat Mai. Jedes Jahr sind zu dieser Zeit Marienfiguren in den Kirchen besonders geschmückt. Teilweise gibt es richtige Marienaltäre, auf denen Blumen und Kerzen stehen. Die Pfarrgemeinden laden zu Maiandachten ein und am Ende vieler Gottesdienste wird auch ein Marienlied gesungen. Was aber beinhaltet eigentlich eine solche Maiandacht und warum ist ausgerechnet der Monat Mai ein Marienmonat? Darüber spreche ich jetzt mit Pfarrer Dr. Peter Dückers hier aus der theologischen Redaktion. Hallo Peter.
Ja, hallo, grüß dich.
Warum ist nun ausgerechnet der Mai ein Marienmonat?
Also eine wissenschaftliche Erklärung habe ich dafür auch nicht. Ich vermute, es hängt damit zusammen, dass auch in der Natur das Leben aufblüht. So langsam setzt sich ja auch das Grün so wirklich durch. Das Leben der Natur blüht auf. Und ich vermute, daher ist die Beziehung zu Maria, die uns ja das Leben gebracht hat und damit auch das Leben Gottes in diese Welt gebracht hat. Und beides passt halt zusammen.
Und was muss man sich jetzt genau unter so einer Maiandacht, wie sie ja in diesem Monat speziell gefeiert wird, vorstellen?
Oder gibt es eine ganz große Bandbreite? Gerade weil es nicht so festgeschrieben ist, welche Elemente dazugehören, ist der freien Gestaltung auch keine Grenze gesetzt. Ein bisschen hängt es davon ab, jetzt ob ein Priester oder ein Diakon sie leitet. Dann gibt es häufig am Ende einen sakramentalen Segen. In meiner Gemeinde zum Beispiel ist es so, dass die erste und die letzte Maiandacht jeweils von einem Priester geleitet wird, dann auch feierlich ist, wie gesagt, mit dem sakramentalen Segen. liegen. Ansonsten gibt es jede Menge Elemente. Man wird natürlich Lesungen, also Schriftlesungen aus der Heiligen Schrift lesen, Psalmen, Gesänge machen, Gebete sprechen und dann natürlich die Mai-Lieder, diese berühmten Marienlieder, die auch sehr gerne gesungen werden und die ja auch so dieses Gefühl der Verbundenheit mit Maria besonders schön zum Ausdruck bringen. Also all das gehört dazu.
Wird also auch da der Rosenkranz gebetet? Ist das auch so ein Element, das möglich ist?
Auch das ist ein Element, das möglich ist. Ich persönlich habe das während der Aussetzung nicht so gern, weil es dann ja stärker auf Maria bezogen ist. Aber bevor ausgesetzt wird, wird natürlich auch der Rosenkranz gebetet.
Und was genau ist dann auch ein Maialtar, von dem wir immer wieder sprechen?
Ja, das ist eine besonders feierlich, festlich geschmückte Marienfigur. Die steht dann immer im Zentrum und dazu gehören dann natürlich auch Blumen. Manchmal ist ja auch ein Blumenmeer dann um die Marienfigur verteilt. Häufig sieht man Hortensien, die gibt es ja auch in Blau. Blau ist die Farbe der Gottesmutter Maria. Wahrscheinlich werden deshalb auch diese Blumen da besonders genommen und sie machen natürlich auch viel her. Sie wirken dann auch sehr groß und das gehört zu einem Marienaltar auch dazu. Das muss nicht klein und primelig sein, sondern da feiert man wirklich auch die Freude des Glaubens.
Maiandachten, Maialtar, welche weiteren Formen von katholischer Marienfrömmigkeit gibt es denn noch bei uns in der Kirche?
Also der Mai ist der eine Marienmonat, der andere ist der Oktober. Das ist der Rosenkranzmonat. Der wird dann vor allen Dingen von Rosenkranzandachten geprägt. Also diese beiden Monate sind besonders von Andachten geprägt. Und dann gibt es natürlich die großen Marienwallfahrten. Also es gibt auch kleinere, aber bekannt sind natürlich die großen. Hier in Deutschland sind das Kevela und Altötting. Ich bin als Kind, ich stamme vom Niederrhein, häufig dann auch zu Fuß nach Kevela gegangen. Und das war immer auch ein ganz besonderes Ereignis, dann da in diesem Marienwallfahrtsort anzukommen. Und häufig beginnt die sogenannte Saison dann auch in diesen Marienwallfahrtsorten am 1. Mai. Und sie endet dann an Allerheiligen am 1. November.
Also von zwei marianisch geprägten Monaten eingeschlossen, diese Wallfahrtssaison. Marienfrömmigkeit wird ja unter Geistlichen ganz unterschiedlich gewertet. Du hast es ja eben auch schon ein wenig anklingen lassen. Wie sieht es denn da bei dir ganz persönlich aus?
Also in diesen beiden Marienmonaten nehme ich auch schon gern an diesen Andachten teil. Nicht nur an denen, die ich persönlich leite, mit dem sakramentalen Segen dann, sondern auch so als normaler Christgläubiger. Und das ist schon auch ein ganz besonderes Gefühl. Auch mir sagen diese Marienlieder sehr zu, wenn man sie nicht nur mit dem Kopf zur Kenntnis nimmt. Also wenn man nur den reinen Text sieht, dann wird man sich vielleicht auch ein bisschen wundern über diese innige Verbundenheit zu Maria. Aber wenn man sie mitsingt, wenn man sich einlässt auf diese Stimmung, dann ist das schon was ganz Besonderes.
Also marianische Frömmigkeit nicht nur mit dem Kopf gedacht, sondern auch mit dem Herzen. Das sagt Pfarrer Dr. Peter Dückers aus der theologischen Redaktion. Mit ihm sprach ich über den Marienmonat Mai, in dem jedes Jahr in der katholischen Kirche besondere Gottesdienste gefeiert und Marienbilder festlich geschmückt werden. Ganz herzlichen Dank, Peter, für das Gespräch.
Marienverehrung in der Kirche. Darüber streiten sich seit eh und je die Geister. Geht es bloß um Kitsch und Überhöhung eines kleinen Mädchens aus Nazareth? Oder nutzen manche Kirchenmänner ihre Marienfrömmigkeit zur schamlosen Unterdrückung der Frau? Marienbilder gibt es viele, klassische, moderne, traditionelle und aufrührerische. Der schweizerische reformierte Pfarrer und Dichter Kurt Marti hat sich auch einmal mit der Gottesmutter beschäftigt und dabei ein für katholische Gemüter sehr provokantes Bild gezeichnet.
Und Maria sang ihrem ungeborenen Sohn: Meine Seele erhebt den Herrn, ich juble zu Gott, meinem Befreier, ich, eine unbedeutende Frau. Aber glücklich werden mich preisen die Leute von jetzt an, denn Großes hat Gott an mir getan. Sein Name ist heilig und grenzenlos sein Erbarmen, zu allen, denen es ernst ist mit ihm. Er braucht seine Macht, um die Pläne der Machthaber fortzufegen. Er stürzt die Hohen vom Sitz und hebt die Unterdrückten empor. Er macht die Hungrigen reich und schickt die Reichen hungrig weg. Und Maria konnte kaum lesen, und Maria konnte kaum schreiben, und Maria durfte nicht singen noch reden im Bethaus der Juden, wo die Männer dem Manngott dienen. Dafür aber sang sie ihrem ältesten Sohn, dafür aber sang sie den Töchtern, den anderen Söhnen, von der großen Gnade und ihrem heiligen Umsturz. Dennoch erschrak sie am Tage, da Jesus die Werkstatt und ihre Familie verließ, um im Namen Gottes und mit dem Feuer des Täufers ihren Gesang zu leben. Und dann, ach dann, bestätigten sich alle Ängste aufs Schlimmste. Versteinert stand sie und sprachlos, als Jesus am Galgen vergeblich nach Gott schrie. Später, viel später, blickte Maria ratlos von den Altären, auf die sie gestellt worden war, und sie glaubte an eine Verwechslung, als sie, die vielfache Mutter, zur Jungfrau hochgelobt wurde. Und sie bangte um ihren Verstand, als immer mehr Leute auf die Knie fielen vor ihr. Und Angst zerpresste ihr Herz, je inniger sie, eine machtlose Frau, angefleht wurde, um Hilfe, um Wunder. Am tiefsten verstörte sie aber der blasphemische Kniefall von Potentaten und Schergen, gegen die sie doch einst gesungen hatte, voll Hoffnung. Und Maria trat aus ihren Bildern und kletterte von ihren Altären herab. Und sie wurde das Mädchen Courage, die heilig kecke Jeanne d'Arc. Und sie war Serafina vom freien Geist, Rebellin gegen Männermacht und Hierarchie. Und sie bot, in Käthe der Kräutermuhme, aufständischen Bauern ein Versteck. Und sie wurde millionenfach als Hexe zur Ehre des Gottesgötzen verbrannt. Und sie war die kleine Therese, aber Rosa Luxemburg auch. Und sie war Simone Weil, La Vierge Rouge und Zeugin des Absoluten. Und sie wurde zur Madonna Leone, die nackt auf dem Löwen für ihre Indios reitet. Und sie war und sie ist vielleibig, vielstimmig. Die subversive Hoffnung ihres Gesangs.
Rebellin gegen Männermacht, Maria als Mädchen Courage oder Rosa Luxemburg. Der schweizerische Dichter und Theologe Kurt Marti zeichnet ein sehr gesellschafts- und kirchenkritisches Bild von der Gottesmutter. Darüber aber auch über Marienverehrung aus philosophischer und gesellschaftspolitischer Sicht spreche ich gleich mit der Religionsphilosophin Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz hier bei uns im Domradio das Thema.
Domradio das Thema. Unbefleckte Empfängnis und Himmelskönigin, aber auch das Mädchen Courage oder Madonna Leone, wie wir eben in einem Gedicht von Kurt Marti gehört haben. Die Spannbreite der Marienbilder ist ungeheuer groß und beinhaltet nicht selten eine bestimmte theologische oder gesellschaftspolitische Sichtweise. Maria als Schutzschild für oder gegen eine bestimmte Art der Frömmigkeit? Das wollen wir ein wenig näher untersuchen und am besten tun wir das zusammen mit einer Frau, die weiß, wovon sie spricht. Ich begrüße die Philosophin und Politikwissenschaftlerin Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz. Einen schönen guten Tag nach Erlangen.
Ja, einen schönen guten Tag an alle, die zuhören.
Erste Frage, Frau Professor Gerl-Falkowitz, ganz persönlich. Welchen Draht haben Sie zu Maria und zur Marienverehrung?
Sie ist mir einmal näher, einmal ferner. Das kann ich gar nicht aus meinem eigenen Willen her bestimmen, auch nicht aus der Gebetshaltung. Aber es ist gleichsam ein Pulsieren. Im Kopf weiß ich, was sie für eine unglaubliche Gestalt ist. Dass das im Herzen dann immer wieder anders erwacht oder immer wieder zum Tragen kommt, das hat man eben nicht in der Gewalt. Aber von meiner inneren Überzeugung her weiß ich, dass diese Frau völlig unausgeschöpft ist und auch gerade, glaube ich, in der christlichen Tradition nicht ausgeleuchtet ist. Und ich denke, dass ich selbst, aber auch die Kirche, an Maria noch sehr, sehr viel zu entdecken hat, sehr viel auszufalten hat.
Ähnliches wird auch vermutlich Kurt Marti gedacht haben, als er sein Gedicht, das wir eben hörten, geschrieben hat. Da wird Maria mit mutigen Frauen wie Jeanne d'Arc verglichen, aber auch als Rebellin gegen Männermacht bezeichnet. Halten Sie diese Bilder Mariens für zutreffend oder für doch eher zeitbedingt?
Ich halte diese Bilder für zutreffend für die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, in denen ich auch schon gelebt habe und ich kenne diesen Ton sehr gut. Ich will es nicht von vornherein ablehnen, aber ich halte es schon für sehr begrenzt. Vor allem ist der Ausdruck der Rebellin und des Ungehorsams und alle diese zeitgeistigen und angeblich nonkonformistischen, in Wirklichkeit aber unerhört konformistischen Thesen, diese Thesen sind meiner Meinung nach wirklich Ausdruck eines bestimmten Überlegenheitsgefühls gegen eine Epoche, die sich mit ganz anderen Bildern und ganz anderen Ausdrücken befasst hat. Biblisch gesehen kommt der Ausdruck natürlich als Rebellin nicht nur nicht vor und ich könnte auch mir nicht vorstellen, dass das Magnificat so gelesen gehört. Maria gehört nicht in die einfache Gehorsamsschiene, das ist mir auch zu einfach. Aber sie gehört, glaube ich, in eine jüdische Frömmigkeit, die auf einem völlig anderen Tableau spielt, also einfach auf ganz anderem Niveau. Und da gehört ein Zuhören, eine Form von Zugehörigkeit, ein wunderbares Ja-Sagen, nicht in eine Geste von Unterwerfung oder Katzbuckelei oder was wir uns immer vorstellen, sondern Israel hat gelernt Und Maria ist hier eine unglaubliche Vertreterin dieses Lernens. Wer sich Gott nähert, wird frei und wiegt sich nicht immer wieder nur ins Krumme, um ihm zu gefallen. Das heißt, ihm näher kommen heißt frei werden. Und daraus kommt ein ganz großes Ja. Und das hat mit Rebellion oder mit Widerspruch oder mit sonstigen Dingen unserer kleinkarierten und kurzsichtigen Welt gar nichts zu tun.
Welche Absichten verbergen sich denn hinter diesen doch extrem kontrovers erscheinenden Marienbildern, von der unterwürfigen Frau bis hin zur Rebellin gegen Männermacht?
Wir haben ja die wunderbare Grundtatsache, dass Maria wirklich ein Mensch ist aus einer bestimmten Kultur, bestimmten Herkunft, das heißt genau wie wir, in ganz bestimmten Grenzen aufgewachsen. Oder nicht nur Grenze im Sinne von Beengung, sondern eben auch Prägungen. Das heißt, sie gehört in einem wirklich nochmal unausgeschöpften Sinne wirklich ganz zu uns. Das ist bei Jesus etwas anderes. Jesus ragt ja immer wieder schon in eine uns unbetretbare Sphäre des Göttlichen hinein. Aber aus diesem Grunde versuchen wir Maria dann auch so zu vermenschlichen, also uns anzugleichen, unseren eigenen innersten Bedürfnissen. Aber da, glaube ich, liegt die Versuchung. Natürlich muss sich jeder hüten, auch ich, wenn ich das jetzt so sage. Ich denke aber, dass gerade der Atem der Bibel, der Atem Israels uns schützt davor, Maria immer wieder zur Fläche zu machen, auf die wir unsere eigensten und, ich sag's nochmal, kleinkarierten Sehnsüchte, politischen Wünsche und alle möglichen Ideale projizieren. Das sind ja im Letzten nur Selbstbefriedigungen oder Selbsttäuschungen. Und das Großartige ist, gerade wenn ich in die Geschichte der Marienverehrung schaue, es gibt nicht nur viele, viele Bilder, sondern es gibt eben auch immer das Bewusstsein, dass in diesen Bildern ein ganz unsichtbares, ein ganz ungreifbares, ein wundervoll übersteigendes drin ist. Und das ist mir sehr viel mehr wert als das Festschreiben, was ich sowieso absurd finde, auf eine Rosa Luxemburg, noch dazu in Kombination mit Simone Weil, die wäre ihr ins Gesicht gesprungen. Das heißt also, schon im Gedicht von Kurt Marti sind so viele eigentümliche Zusammenstellungen. Ich würde mal sagen, da wird Feuer und Wasser gemischt. Und das dient eigentlich niemandem so recht. Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, in welchem Wirrwarr von Ideologien Maria hier angesiedelt wird.
Wenn wir aber an die klassische katholische Marienverehrung denken, dann rümpft ja manch einer die Nase. Der Chefredakteur einer evangelischen Monatszeitschrift zum Beispiel tadelte dies einmal als eine überzogene, vergötzende Marienfrömmigkeit. Geht die Marienverehrung mancher Katholiken nicht tatsächlich ein wenig sehr weit?
Ich weigere mich, in diesen Chorus einzustimmen, und zwar aus dem Grunde, weil man alles kaputt machen kann, indem man immer auf ein paar Extremisten schielt. Ja? Ich würde ganz umgekehrt den Protestantismus anfragen. Was hält man eigentlich von der Gestalt Jesu, wenn man seine Mutter so ausdrücklich in den Hintergrund stellt, so ausdrücklich verdunkelt? Er war ein großer Mann und vielleicht war er auch Gott, möglicherweise, es wird ja in verschiedenen Exegesen schon auch deutlich bestritten, aber mit seiner Mutter haben wir nichts zu tun. Ich weiß gar nicht, was das für eine Form von Hochachtung sein soll. Ich erinnere mal an Erasmus, Freund von Luther, der aber nicht Protestant wurde. Und Erasmus hat einen wunderbaren Brief geschrieben, der Brief der Jungfrau vom Stein, das war eine berühmte Figur in Basel. Und sie schreibt, ihr könnt mich gerne hinauswerfen, aber wenn ich gehe, nehme ich meinen Sohn mit. Das bitte ich mal sehr, sehr nachdenklich zu überlegen.
Sie waren lange Jahre Professorin für Religionsphilosophie und vergleichende Religionswissenschaft in Dresden, also einer Stadt, in der etwa 80% keiner Religion angehören. Wie nimmt man denn katholische Marienfrömmigkeit in einem solchen Umfeld wahr?
Es gibt 5% Katholiken, das heißt, es ist eine ziemliche blutige Diaspora, aber andererseits sind die Katholiken im öffentlichen Bewusstsein sehr stark vertreten, aufgrund der Tatsache, dass viele Posten, also katholische Akademie, Hygienemuseum, auch an der Uni, erstaunlicherweise Katholiken waren. Das heißt, sie sind durch die Diaspora-Situation, wie es häufig ist für Minderheiten, gar nicht so notwendig benachteiligt. Aber die katholische Konfession spielt natürlich als Glaubensüberzeugung trotzdem nur eine Randrolle. Ich habe nicht erlebt, dass Maria spezifisch oder besonders thematisiert wird. Aber mich hat immer verblüfft, und ich habe das auch mit Protestanten besprochen, dass die große Frauenkirche in Dresden, dieser große Magnet für den Tourismus, immer noch Frauenkirche heißt und kein einziges Bild einer Frau, auch nicht ein Marienbild enthält. Und das finde ich einen Widerspruch, der meistens gar nicht auffällt. Ich meine eben, dass in allen christlichen Konfessionen und vor allem in diesem abstinenten Verhältnis zu Maria eine große Lücke sich auftut und dass gerade unter den nachdenklichen Protestanten hier, meine ich, schon ein Umdenken einsetzt. Und im Übrigen ist Luther ein großer Marienverehrer. Darauf kann man immer wieder hinweisen.
Auch Luther war ein großer Marienverehrer. Das sagt die Philosophin und Politikwissenschaftlerin Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz. Mit ihr sprach ich über katholische Marienverehrung und ihre theologischen sowie gesellschaftspolitischen Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Kirche. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, freue mich.
Domradio das Thema. Heute geht es rund um die Gottesmutter Maria. Marienverehrung ist ein bekanntlich weites Feld. Da ist vom Rosenkranz bis zur großen Wallfahrt zum Beispiel nach Lourdes alles dabei. Es gibt aber auch Gruppierungen, die sich besonders der Verehrung Mariens verschrieben haben. Eine ist zum Beispiel die 1608 hier am Kölner Dom gegründete Marianische Männerkongregation. Was sich dahinter verbirgt, darüber spreche ich jetzt mit dem Präses, Pfarrer Klaus-Peter Vosen, und dem Präfekten der Kongregation, Wilfried Becher, ein. Schönen guten Tag, die Herren.
Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Pfarrer Vosen, was genau verbirgt sich denn hinter diesem ominösen Titel Marianische Männerkongregation?
Die Marianische Männerkongregation ist eine Gruppierung von Herren, die sich zusammengefunden hat, um an dem Bild Mariens, der Gottesmutter, Maß zu nehmen für ihr persönliches Leben. Maria, so wie die Evangelien sie uns vor Augen stellen, soll das Vorbild dieser Herren sein. Vorbild vor allem in der Christustreue. Maria hat ja in der katholischen Kirche immer die gute Funktion, uns Christus entgegenzuführen nach ihrem Wort bei der Hochzeit zu Kana. Was er euch sagt, das tut. Und das haben sich die sogenannten Sodalen, das heißt die Mitglieder der Marianischen Männerkongregation, vorgenommen. Die Marianischen Kongregationen gehen auf das 16. Jahrhundert zurück, auf die Zeit der Glaubensspaltung. Es gab viel Unwissenheit, auch viel Unentschiedenheit unter den Christen der damaligen Zeit. Die Marianischen Kongregationen, die vor allem von den Jesuiten gegründet worden sind, waren Gruppierungen, die der Belehrung, der Unterrichtung im Glauben dienten, die den Katholiken aus der Vereinzelung herausholen wollten, mit Gleichgesinnten in Beziehung setzen wollten und die so eine ganze Menge dazu beigetragen haben, dass der katholische Bevölkerungsanteil im Rheinland erhalten geblieben ist.
Schaut man sich einmal diese Grundsätze der Marianischen Männerkongregation an, da findet man auch das Anliegen Streben nach Heiligkeit. Das ist ja nun auch ein sehr weit gefasster Begriff. Was genau ist denn hiermit damit gemeint?
Ich kann mir gut vorstellen, dass manch einer wahrscheinlich das Zittern bekommt, wenn er das als Zielsetzung serviert bekommt. Aber Streben nach Heiligkeit bedeutet eigentlich nichts anderes als ein Wachsen in der Christusnachfolge, in der Treue zu Christi Lehre und Gebot, in der Liebe zu Jesus Christus. Wir sollen uns ja alle bemühen, gottgefällig zu leben, Gott und den Menschen zu dienen, ihnen in Liebe nahe zu sein und so einmal die große Glaubenshoffnung zu erben, die Christus uns gerade zu Ostern erstritten hat, das ewige Leben. Etwas anderes ist damit gar nicht gemeint.
Herr Becher, Sie sind der Präfekt der Marianischen Männerkongregation. Was genau macht ein Präfekt? Was ist Ihre Aufgabe?
Der Präfekt hat die Aufgabe, zunächst mal dem Präses zur Seite zu stehen, ihn zu unterstützen und dann darüber hinaus das Organisatorische in der Kongregation zu gewährleisten. Wir haben einen Vorstand, der sich die Arbeit, die anfällt, entsprechend aufteilt. Und der Präfekt hat die Aufgabe, auch diese Arbeit zu koordinieren. Er hat die Aufgabe, sich mit den Sodalen auch abzustimmen. Das heißt, er ist manchmal auch Kummerkasten für die Sodalen, die in ihrem täglichen Leben mit ihren Sorgen sehr oft zu mir kommen, wenn sie nicht direkt zum Priester, zum Präses gehen möchten.
Mitglied in der Kongregation kann ja jeder katholische Mann ab 14 Jahren werden. Warum ist denn die Mitgliedschaft auf Männer beschränkt?
Das ist historisch bedingt. Wir haben aus der Vergangenheit übernommen, aus der Tradition, dass wir Männerseelsorge betreiben. Und darüber hinaus ist durchaus die Möglichkeit gegeben, dass es auch Frauenkongregationen gibt. Es gibt einige. Vor 3-4 Jahren hat sich nochmal in Regensburg eine solche gegründet, mit der vielerorts bekannten Fürstin Gloria. Und wir haben an sich so keine Probleme, dass wir als Männer alleine tätig sind. Wir hören öfter schon mal, dass wenn wir unsere Vorträge anbieten, dass Damen interessiert sind, mit uns gemeinsam die Vorträge zu hören. Aber unser Präses ist da sehr flexibel und gibt diese Vorträge auch an die Damen weiter.
Das heißt also, bei den Vorträgen selbst, bei den Veranstaltungen sind also auch nur Männer anwesend?
Sind Männer anwesend, ja.
Herr Pfarrer Vohsen, das Programm der Marianischen Männerkongregation ist ja sehr vielseitig, wie ich sehe. Da gibt es ganz interessante Vortragsabende, haben wir ja auch gerade schon drüber gesprochen, aber auch solche Dinge wie eucharistische Anbetung. Kann man denn sagen, eucharistische Anbetung, Sie sprachen auch eben schon davon, es geht um eine Christusverehrung. Was genau hat das dann da wieder mit Maria zu tun? Warum ist es ausgerechnet eine Marianische Männerkongregation?
Maria steht nie für sich. Maria weist uns immer hin auf Jesus Christus, an unserer Kongregationskirche, St. Maria in der Kupfergasse. Wenn wir da vor dem Gnadenbild beten, dann wird uns diese Verbindung zwischen Mutter und Sohn deutlich. Maria steht nie für sich, sie beansprucht keine Ehre für sich, sondern sie führt alle Jesus Christus zu. Deswegen ist Maria sicherlich für uns jemand, der uns in der Christusbeziehung festigen will. Und Maria, können wir sagen, an der Krippe ist vielleicht die erste, die Jesus Christus, ihren Sohn, angebetet hat. Und in dieser Haltung wollen wir Maria folgen. Das Beten ist ein Zentralpunkt unseres Lebens als Kongregation. Das wird manifest in der Heiligen Stunde, die wir einmal im Monat, am ersten Donnerstag im Monat halten, dem Donnerstag vor Herz-Jesu-Freitag. Aber es gibt auch ein weit gefächertes Bildungsprogramm. Der Christ, der heute sich zum Glauben bekennt, muss eben auch den Fragen der Jetztzeit standhalten können. Er muss gut unterrichtet sein, muss fit gemacht werden auch für manche Anfragen, die im Berufsleben oder auch sonst auf ihn zukommen. Und diesen Anliegen dienen unsere Veranstaltungen auch das gesellige Moment, das sicherlich auch im Austausch untereinander besteht, in der gegenseitigen Hilfe in Glaubens- und Lebensfragen.
Also durch Maria zu Christus hin. Alle weiteren Informationen über diese Kongregation finden Sie auch im Internet unter www.mc-köln.de. Herzlichen Dank an Pfarrer Vohsen, Präses der Marianischen Männerkongregation von 1608 hier in Köln. Herr Becher, Sie bleiben ja hier im Studio, denn gleich geht es um die Pilgergruppe Heiliger Pater Pio, wo Sie ja auch Pilgerbegleiter sind. Was das mit Maria wiederum zu tun hat, das erfahren Sie gleich. Bleiben Sie also dran. Domradio, das Thema. Gerade eben haben wir uns mit der Marianischen Männerkongregation hier in Köln beschäftigt und dabei gelernt, dass es nicht nur um Frömmigkeit, sondern auch um Bildung und geselliges Beisammensein geht. Neben Pfarrer Vohsen hat uns dabei Wilfried Becher, der Präfekt der Kongregation, Rede und Antwort gestanden. Herr Becher ist jetzt immer noch bei mir hier im Studio, diesmal jedoch in seiner Funktion als Pilgerleiter der Kölner Pilgergruppe Heiliger Pater Pio. Was nun diese Pilgergruppe mit der Gottesmutter Maria verbindet, das frage ich ihn und den Regens des Kölner Priesterseminars, Monsignore Dr. Markus Hofmann, dessen Eltern die Gruppe 1971 gegründet haben. Ich grüße auch Sie hier bei uns im Domradio. Herr Regens, Sie selbst haben über ein mariologisches Thema promoviert. Haben Ihnen Ihre Eltern das Interesse an der Gottesmutter in die Wiege gelegt?
Sie haben es mir nicht in die Wiege gelegt oder gar als Auftrag von Kindesbeinen an mitgegeben, aber es ist tatsächlich richtig, dass meine Eltern ihren Glauben vertieft erfahren haben durch die Begegnung mit der Gottesmutter Maria an verschiedenen Stätten, angefangen von der Kirche hier in Köln, St. Maria in der Kupfergasse, die ja auch eine Wallfahrtskirche ist, bis hin dann über die dann entstandenen Wallfahrten bis nach Fatima, Lucht und an andere Orte. Und natürlich bin ich als derjenige, der dann aufgewachsen ist, auch in diesem Klima, dankbar dafür und habe auch in der Einleitung meiner Dissertation darauf Bezug genommen, dass mich das sicherlich mitgeprägt hat.
1971 ist diese Gruppe gegründet worden von ihren Eltern. Das war eine sehr bewegte Zeit. 1972 erschien ein Roman von Brian Moore mit dem Titel Catholics. Darin wird in einer Art Science-Fiction-Szenario beschrieben, dass vieles in der katholischen Kirche gar nicht mehr so ist, wie es einmal war. Unter anderem ist da zum Beispiel der Wallfahrtsort Lourdes außer Betrieb, wie es da so schön heißt. War damals dieser Umbruch in der Kirche auch ein Antrieb für ihre Eltern, diese Pilgergruppe zu gründen?
Die Gründung dieser Pilgergruppe war kein bewusster Plan oder kein Unternehmen, was meine Eltern ins Werk gesetzt hätten. Das ergab sich aus der Situation. Tatsächlich war die Zeit damals geprägt von sehr vielen Fragen, auch innerhalb des kirchlichen Raumes, die sicherlich auch wichtig waren, dass sie gestellt wurden. Meine Eltern erfuhren allerdings, dass viele Fragen gestellt, aber wenig Antworten gegeben wurden und suchten dann auch nach Orientierung, nach verlässlichem Halt, auch in Fragen des Glaubens. Und sie fanden dies dann zum Beispiel in St. Maria in der Kupfergasse und auch an diesen marianischen Wallfahrtsorten. Und sie stellten fest, dass dieses Anliegen, diese Suche von vielen anderen geteilt wurde. Das war Mund-zu-Mund-Propaganda, das war überhaupt kein Plan. Man fuhr das erste Mal mit einem PKW los und dann ergab es sich, ich würde sagen, es hat sich gefügt, dass andere Menschen auch aus dem Kölner Raum sagten, ja, wir sind auch auf der Suche, und dann kam man dazu, dass auf einmal ein Bus voll war und später auch mal 7 oder 9 Busse.
Wie kam man dann zu dem Namen Heiliger Pater Pio?
Der Heilige Pater Pio war damals ja durchaus bekannt. Er ist 1968 gestorben, wurde seitdem durchgehend verehrt. Aber es war ein Heiliger, von dem vor allen Dingen nur die Rede schien in Italien. Er war hier in Deutschland nicht so allzu sehr bekannt, aber es gab hier durchaus auch Menschen, die um seine große Bedeutung wussten und die ihn einfach angerufen haben in privater Weise. Er war eben noch nicht kanonisiert, noch nicht selig oder heilig gesprochen, aber man darf ja auf private Weise, ohne dem Urteil der Kirche vorzugreifen, die Fürbitte eines solchen beispielhaften Menschen suchen. Das haben meine Eltern getan, unter anderem auch, als meine Mutter mit mir guter Hoffnung war und es nicht so ganz klar war, ob ich überhaupt geboren und auch gesund auf die Welt kommen würde. Das war ein Movens, und San Giovanni Rotondo, der Ort, wo Pater Pio die meiste Zeit seines Lebens verbracht hat und gestorben ist und heute begraben liegt, war von vornherein dann auch Ziel dieser Pilgerfahrten, vor allen Dingen, wenn sie nach Rom gingen. Als Hauptziel war der südlichste Punkt dieser Wallfahrt der heilige Pater Pio. Und die Verehrung dieses damals schon bekannten Priesters zog sich dann durch das Gebetsprogramm der Gruppe wie ein roter Faden durch.
Herr Becher, Sie sind der Pilgerleiter dieser Gruppe. Wohin ist diese Gruppe bislang schon überall gepilgert und woher kommen die ganzen Pilger aus dieser Gruppe?
Also zunächst mal hauptsächlich aus dem Kölner Raum, aus dem Rheinland. Das heißt vom Niederrhein bis Trier-Koblenz und darüber hinaus, aber auch aus dem Sauerland, Hessen, Bayern, Berlin. Wir haben zurzeit etwa 700 Pilgeradressen, und durch die Mund-zu-Mund-Propaganda kommen immer wieder neue Pilger hinzu, die gehört haben, dass wir zum Beispiel in Fatima waren. Wir fahren schon seit 36 Jahren jedes Mal im August, jedes Jahr im August nach Fatima und haben dann dort auch verschiedene andere Wallfahrtsorte, Heiligtümer, die wir anfahren.
Jedes Jahr gibt es ja, Sie haben es schon angesprochen, diese Wallfahrt, diese Sühnewallfahrt nach Fatima. So eine Bezeichnung wirkt ja durchaus für Außenstehende erstmal etwas befremdlich. Herr Regenshofmann, was ist eine Sühnewallfahrt?
Eine Sühnewallfahrt ist eine Pilgerfahrt, bei der es nicht darum geht, eine Studienreise mit frommem Anstrich zu unternehmen, sondern tatsächlich im Sinne der Botschaft von Fatima zu beten und auch Verzicht zu leisten, nicht nur für die Wiedergutmachung eigener Sünden, sondern auch stellvertretend für andere Menschen. Das ist so der Kern der Botschaft von Fatima. Die Gottesmutter hat die Kinder, denen sie sich da gezeigt hat, 1917 gebeten und aufgerufen, für die Sünder Buße zu tun. Der Gedanke der Stellvertretung ist ein biblisch tief begründeter und bekannter Gedanke. Das Wort Sühne mag heute manchen abschrecken vom Hören, da gibt es sicherlich leicht Missverständnisse. Der Grundgedanke ist aber, dass der Christ durch seine Mitgliedschaft im Leib Christi, der die Kirche ist, Anteil nehmen kann an dem, was Jesus für alle Menschen am Kreuz getan hat, nämlich stellvertretend wieder gut zu machen, was durch die Schuld und das Versagen von Menschen an Defizit geschehen ist.
Wallfahrt ist also mehr als nur das Reisen zu einem bestimmten Ziel und die damit verbundene Geselligkeit oder auch nur eine Bildungsreise mit frommen Anstrich, wie Sie das eben schon sagten. Seit über 40 Jahren organisiert die Kölner Pilgergruppe Heiliger Pater Pio Wallfahrten in das In- und Ausland. Herr Regens Hofmann und Herr Becher, ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen und noch weiterhin einen schönen Marienmonat Mai wünsche ich Ihnen.
Danke gleichfalls und auch allen Hörerinnen und Hörern.
Dem schließe ich mich an. Grüß Gott zusammen.
Und wenn Sie mehr über die Pilgergruppe Heiliger Pater Pio erfahren möchten, dann schauen Sie im Internet nach unter www.kölner, natürlich mit oe-pilger.de. Domradio, das Thema. In der vergangenen halben Stunde haben wir uns mit zwei Gruppierungen in der katholischen Kirche beschäftigt, denen die Verehrung der Gottesmutter Maria besonders am Herzen liegt. Dabei fiel auch schon mehrfach der Name Fatima. Der in Portugal gelegene Ort zählt zu den großen Marienheiligtümern Europas und darüber hinaus. Hier soll die Gottesmutter 1917 drei Hirtenkindern erschienen sein. Höhepunkt dieser Erscheinung war der 13. Oktober, als viele tausend Menschen Zeugen des sogenannten Sonnenwunders wurden. Martin Korden berichtet.
Eine riesige Menschenmenge hat sich eingefunden in der weiten Ebene der Cova da Iria, nahe des kleinen Ortes Fatima in Portugal. Es sind wohl über 70.000, die trotz strömenden Regens gekommen sind. Sie alle wollen wissen, was es auf sich hat mit den Gerüchten, die nun schon seit Monaten im Umlauf sind. Drei Hirtenkinder aus der Gegend, zwischen 7 und 10 Jahre alt, sie sollen an dieser Stelle schon mehrmals die Gottesmutter Maria gesehen haben. Immer am 13. des Monats soll sie den zwei Mädchen und dem Knaben in einem Lichtglanz erschienen sein. Ist es nur ein Streich von drei Kindern? In den letzten Monaten jedenfalls sind immer mehr Menschen neugierig geworden und am jeweils 13. zur Cova da Iria gekommen. Doch tatsächlich gesehen haben die geheimnisvolle Frau immer nur die drei Kinder. Heute, am 13. Oktober 1917, soll die geheimnisvolle Dame im Lichtglanz zum 6. und letzten Mal erscheinen. Das haben die Kinder gesagt. Außerdem werde sie ein Wunder schicken. Und tatsächlich, wie immer zur Mittagszeit, scheinen die drei Kinder auch jetzt die Gottesmutter im Lichtglanz zu sehen. Kurz darauf zeigt Lucia, eines der beiden Mädchen, aufgeregt in den Himmel und ruft in die Menge:
Seht die Sonne!
Zehntausende Menschen schreien, staunen oder fallen auf die Knie, als sie in den Himmel blicken und Unglaubliches sehen. Journalisten und Wissenschaftler, die dabei sind, beschreiben das Gesehene hinterher so.
Wie ein Blitz aus heiterem Himmel wurden die Wolken beiseite gerissen und die Sonne erschien. Vor den Augen der erstaunten Menge zitterte die Sonne, machte plötzliche unglaubliche Bewegungen außerhalb aller kosmischen Gesetze.
Die Sonnenscheibe wirbelte um sich herum in einem wilden Strudel, als plötzlich ein Lärm von allen Leuten gehört wurde. Die Sonne schien sich vom Firmament zu lösen und bedrohlich auf die Erde zuzurücken.
Das Licht wechselte in ein schönes Blau und verbreitete sich über die Leute, die mit ausgestreckten Händen knieten, weinten, beteten.
Das Ereignis dauert 10 Minuten an. Noch in 40 Kilometer Entfernung wird das Sonnenwunder wahrgenommen. Doch seltsamerweise, in der Menschenmenge gibt es auch einige, die nichts Außergewöhnliches sehen und sich über die Reaktion der Menschen wundern. Und keine Sternenwarte weltweit hat Kenntnis von den Bewegungen der Sonne genommen. Dennoch, allen, die am 13. Oktober in Fatima dabei sind, ist eines gemeinsam. Ihre eben noch triefend nassen Kleider sind auf einen Schlag vollkommen getrocknet. Jetzt glaubt man den Hirtenkindern. Das, was sie gesehen haben wollen, erhält nun große Bedeutung. Die Kinder sagen, die Gottesmutter Maria habe zum Gebet aufgerufen und zur Buße. Außerdem soll sie den Kindern drei Geheimnisse geoffenbart haben. Erst Jahre später werden diese veröffentlicht. Im ersten Geheimnis soll Maria zu zweien der drei Kinder gesagt haben, dass sie schon bald in den Himmel kämen. Tatsächlich starben Francisco und Jacinta wenige Jahre nach den Erscheinungen. Außerdem soll Maria den Kindern einen Blick in die Hölle gewährt haben. Im zweiten Geheimnis habe Maria das nahe Ende des Ersten Weltkrieges und den Beginn eines neuen, noch schlimmeren Krieges angekündigt. Außerdem soll sie die Bekehrung Russlands prophezeit haben. Das dritte Geheimnis jedoch sollte für noch längere Zeit geheim bleiben. Der Vatikan, der das von Lucia aufgeschriebene Geheimnis erhalten hatte, hielt den Brief verschlossen. Drehen wir die Uhr nach vorne, auf den 13. Mai 1981. Es ist der Tag genau 64 Jahre nach der ersten Erscheinung von Fatima. Auf dem Petersplatz in Rom fallen Schüsse. Sie gelten Papst Johannes Paul II. Der Papst ringt mit dem Tod, aber er überlebt. Sofort hatte er seine Rettung der Mutter Gottes zugeschrieben, die vor 64 Jahren in Fatima erschien. Denn Johannes Paul kannte den Inhalt des dritten Geheimnisses von Fatima. In ihrem Brief hatte Lucia geschrieben:
Wir sahen Personen, die vorübergingen, einen in weiß gekleideten Bischof. Wir hatten die Ahnung, dass es der Heilige Vater war. Da wurde er getötet. Mit Feuerwaffen schoss man auf ihn.
Eine Kugel hatte Johannes Paul in den Bauch getroffen und die Hauptschlagader nur knapp verfehlt. Ein Jahr später besuchte Johannes Paul II. Fatima. Damals rief er den Gläubigen zu:
Nach dem Attentat auf dem Petersplatz eilten meine Gedanken sofort zu diesem Heiligtum, um dem Herzen Mariens, das mich aus der Gefahr errettet hatte, meinen Dank zu bringen. Ich werde nicht müde zu wiederholen, dass ich alles, was geschehen ist, als einen besonderen Schutz der Gottesmutter betrachte.
Die Kugel, die den Papst töten sollte, befindet sich seitdem vergoldet in der Krone der Marienstatue in Fatima, dem Ort in Portugal, der seit dem Sonnenwunder von 1917 zu einem der größten Wallfahrtsorte der Welt geworden ist.
Das Sonnenwunder von Fatima und das sogenannte dritte Geheimnis. Bis zum Jahr 2000 hielt der Vatikan den Inhalt über das Geheimnis zurück, das ein Attentat auf den Papst vorhergesagt hatte. Heute ist der portugiesische Wallfahrtsort Ziel von etwa 5 Millionen Pilgern in jedem Jahr. Kleiner als die Wallfahrt nach Fatima ist die zur Trösterin der Betrübten in Luxemburg. Dafür stellt die wiederum jedes Jahr für 2 Wochen ein ganzes Land auf den Kopf. Mehr dazu gleich. Maienmonat ist Marienmonat. Viele Marienwallfahrtsorte öffnen ab Mai ihre Tore. Dann füllen sich Städte, die sonst eher beschaulich sind, mit vielen, vielen Pilgern. Bekannt sind in Deutschland Wallfahrtsorte wie Altötting und Kevela. In Kevela zum Beispiel hängt das Gnadenbild, wo Maria als Trösterin der Betrübten verehrt wird. Es handelt sich hier um einen Stich einer viel älteren Mariendarstellung, die in Luxemburg zu Hause ist. Das Luxemburger Gnadenbild ist symbolträchtig für die Marienverehrung eines ganzen Landes und erfährt auch im Monat Mai eine ganz besondere Verehrung. Verena Tröster berichtet von der Trösterin der Betrübten.
Luxemburg. Die Kathedrale der Stadt ist nicht sonderlich auffällig im Stadtbild. Lediglich die schlanken Spitzen der beiden Türme zeigen an, wo das Gotteshaus steht. Bischofskirche ist sie erst seit 1870. Doch für die Luxemburger hat die Kathedrale ihrer Hauptstadt eine ganz besondere Bedeutung. Beherbergt sie doch ein Gnadenbild der Mutter Gottes, die dort als Trösterin der Betrübten verehrt wird.
Für uns Luxemburger bedeutet dieses Bild vor allem Heimat. 1666 wurde Maria als Tröstin der Betrübten Patronin der Stadt und dann kurz danach auch Landespatronin. Und in schweren Jahren immer wieder, sogar während des Zweiten Weltkriegs, hat gerade dieses Bild vielen Leuten Trost und Hoffnung geschenkt, wenn sie davor gebetet haben.
Lüg Schreiner ist Pfarrer im äußersten Osten des kleinen Landes mitten in Europa. Für ihn hat die Maria des Luxemburger Gnadenbildes eine ganz persönliche Bedeutung.
Eine Weggefährtin seit Kindestagen an. Ich war Messdiener dort an der Kathedrale und deshalb begleitet sie mich mein ganzes Leben lang irgendwie.
Im 17. Jahrhundert errichtete der Jesuitenpater Jacques Broquin zusammen mit einigen Studenten des Kollegs vor den Toren der Stadt Luxemburg eine aus Lindenholz geschnitzte Marienfigur, die dort verehrt werden sollte. Wenige Jahre darauf erkrankte der Geistliche schwer und legte für den Fall seiner Heilung ein Gelübde ab und nannte die Marienstatue Trösterin der Betrübten. Nach seiner raschen Genesung setzte schließlich ein reger Wallfahrtsbetrieb ein. Viele Luxemburger beteten in ähnlichen Anliegen zur Trösterin der Betrübten, die fortan das Land von Pest und Krieg verschonen sollte. Höhepunkt der Wallfahrt ist jedes Jahr die Muttergottes-Oktav.
Das sind 14 Tage um das Fest der Trösterin der Betrübten, wo wirklich das ganze Land mit den Pfarreien, mit den Dekanaten und auch mit den christlichen Vereinen dahin pilgert und dort eben Gottesdienst feiert. Außerdem findet man in fast jeder luxemburgischen Pfarrkirche eine Kopie dieses Gnadenbilds, was natürlich in dieser Wallfahrtszeit auch geschmückt ist.
Eigentlich ist es eine Doppeloktav, die die Luxemburger jedes Jahr vom 4. bis zum 6. Sonntag der Osterzeit feiern. Dann werden in der Kathedrale, wohin das Gnadenbild Ende des 18. Jahrhunderts verlegt worden ist, zahlreiche Gottesdienste gefeiert. Höhepunkt ist schließlich die Abschlussprozession, bei der das Gnadenbild mit viel Musik und Glockengeläut durch die Stadt getragen wird. Schon sehr früh gelangte ein kleines Druckbild der Luxemburger Madonna an den Niederrhein nach Deutschland. In Kevela entwickelte sich schließlich einer der größten Wallfahrtsorte Deutschlands mit noch mehr Pilgern als in Luxemburg. Doch eine Rivalität gibt es zwischen dem Original in Luxemburg und der Kopie in Kevela nicht. Im Gegenteil, es gibt gute Verbindungen und Luxemburger pilgern ebenso an den Niederrhein wie auch umgekehrt.
Marienverehrung und nationale Identität liegen in Luxemburg eng beieinander. Verena Tröster berichtete von der Trösterin der Betrübten in der Hauptstadt des Landes.
Domradio, das Thema. Unsere heutige Sendung zur Gottesmutter Maria neigt sich so langsam dem Ende zu. Hier geht es gleich um 12 Uhr weiter mit aktuellen Themen vom Tag mit meiner Kollegin Monika Weiß. Schön, dass Sie dabei waren, sich der Gottesmutter ein wenig anzunähern. Vielleicht nehmen Sie ja auch in den nächsten Tagen an einer Marien- oder Maiandacht teil oder machen sich auf zu einem der vielen Marienwallfahrtsorte. Ich bin Jan-Henrik Stehns und wünsche Ihnen noch einen schönen Marienmonat Mai.